Ja, meine Damen und Herren, denken wir also gemeinsam gegen das Hirschragout an. Ja, mir ist offen gestanden nicht so ganz behaglich, weil an sich hier zum Beispiel der Kollege Kobusch ist gar nicht da, bei dem ja der Hegel sehr stark positiv vorkam. Vielleicht gibt es hier gar keine, die für Hegel sind, sondern eher die Leute, die dagegen sind, und dann würde ich ja lieber für ihn reden. Aber jetzt bleiben wir dabei, es so zu machen. Also Hegel selber hat ja in einem gewaltigen Ausgriff es unternommen, die Wahrheit des Ganzen zu denken und aufgipfelnd im Denken des Christentums als der offenbaren und der absoluten Religion. Und seine Stellung zum Christentum war einer der entscheidenden Punkte für die Spaltung dann der Hegel-Schule in sogenannte Rechte oder Linke oder Althegelianer oder Junghegelianer oder Hegelianer und Hegelitter und wie sich die Leute benannt haben, sodass bis heute auch immer noch solche Rechtshegelianer gibt, obwohl wenige, Rohrmoser zum Beispiel ist so jemand, Pannenberg sehr stark, der sagt eigentlich, wenn man christlich denken will, muss man hegelianisch denken und das dort übernehmen. Hegel selber, da sollte man sich nicht auf die Verleumdungen von Heinrich Heine einlassen, war ein überzeugter und entschiedener lutherischer Christ. Und sagt, das ist so. Heine schreibt so, dass der Hegel eigentlich ein Atheist war und an all das nicht glaubte und dass er das nur versteckt hat und verborgen hat, um da keinen Ärger zu kriegen. Das ist einfach nicht wahr. Er selber war überzeugt, ein lutherischer Christ zu sein, dass das dort gegeben ist. Und ich habe nicht bloß also meine Arbeit damals über ihn geschrieben, sondern ich habe die Jahrzehnte hindurch mit meinem Lehrauftrag in München eigentlich jeden Winter, und später haben sie den Studienplan ein bisschen gelockert, jeden zweiten Winter dort immer eine Hegel-Vorlesung gehalten, eine Einführung in Hegel, eine einstündige, und habe auch bei uns in St. Georgen, wo wir uns die Philosophiegeschichte eingeteilt hatten, in vier Teile, und ich war an sich von nach Hegel dran, aber der Vorgänger, der Kollege, kam nie bis zu Hegel, sodass ich auch dort immer mit Hegel angefangen habe. Umso wichtiger war es mir eben dann auch zu sagen, so stark man ihn machen kann und so viel ich von ihm gelernt habe und so oft er bei mir vorkommt. Man hat gesagt, Hegel studieren ist wie Malaria kriegen, das geht nie mehr weg. Meine ich eben doch Punkte benennen zu sollen, wo man da auf Distanz gehen sollte. Man könnte schon anfangen bei der Trinität selber, weil es eigentlich klar ist unter den Kennern, also Jeschke hat das völlig zweifelsfrei gezeigt, dass Hegel mit wachstem Sinn eine Zweieinigkeitslehre vertritt und keine Dreieinigkeitslehre. Also Gott in sich, der Vater, spiegelt sich noch einmal im Sohn, und weil er sich im Sohn erkennt und weiß, dass er Sohn ist, ist er der Geist als Identität von Identität und Nicht-Identität. Auf einer Tafel würde man hinschreiben 2, 1 und einen Bindestrich dazwischen, dann haben wir 1, 2, 3. Es ist keine dritte Person, es ist keine Dreieinigkeit, sondern eine Zweieinigkeit. Völlig klar, die Zahl spielt für ihn überhaupt keine Rolle, sagt er, ob man nur die fichtische Fünfheit nimmt oder 4 oder sonst wie, das führt er extra aus. Entscheidend ist Nicht-Identität und Identität und dann die Identität von Identität und Nicht-Identität. Es können sagen, Identität ist der Vater, Nicht-Identität der Sohn und Identität von Identität und Nicht-Identität ist Gott als Geist. Aber die darf man sich natürlich nicht im Gegenüber vorstellen. Die Sache wird dadurch noch schwieriger, dass ein ganz Teil der Theologen, wenn die überhaupt über Trinität nachgedacht haben, auch so ähnlich denken. Weil sie von dem Modell ausgehen, ich und du, die begegnen sich, und wie wird dann der Geist genannt? Der Kuss, das Band, die Gabe, er erscheint nicht wirklich als Dritter. Bischof Hämmerle hat es sogar so weit getrieben, dass er in seiner trinitarischen Ontologie gesagt hat, Vater und Sohn unterhalten sich und der Geist ist das Wort zwischen ihnen, was mich sehr wundert als Philosoph von so einem Theologen. Also immer von der Zweieinheit ausgegangen, statt eine wirkliche Dreieinigkeit gedacht. So könnte man eigentlich schon ansetzen und fragen. Zweite Frage wäre, dass er die sogenannte immanente Trinität, also die Dreieinigkeit in Gott selber, total vernachlässigt und sagt, nein, der eigentliche Ernst ist erst die sogenannte ökonomische, also die heilsgeschichtliche Trinität. Und da hat er sehr starke Worte in der Phänomenologie und sagt, diese Trinität in sich ist ein fades Spiel der Erbaulichkeit, weil es da nicht ernst wird mit Sterben und Tod und Auferstehen. So dass erst durch Schöpfung, Inkarnation und Auferstehung wirklich Gott Gott wird. Das ist ein weiterer Gedanke, dass für Hegel die Schöpfung notwendig ist. Erst durch die Schöpfung wird Gott Gott. Er ist vorher noch auf dem Weg, er hat seine Möglichkeiten nicht verwirklicht. Erst durch uns verwirklicht er sich. Ein Absolutes, das das Relative hervorbringen muss, ist kein echtes Absolutes. Außerdem, wenn Gott mit Notwendigkeit schafft, das kann man schon beim heiligen Thomas lesen, dann kann auch das, was rauskommt, nur Notwendigkeit sein. Denn Freiheit gibt es nur, wenn sie frei geschaffen wird. Das heißt, das Absolute als Absolutes kann erstmal nur in Kontingentem erscheinen, ist klar, denn das Absolute kann nicht nochmal Absolutes schaffen. Aber es kann auch nicht das Kontingente notwendigerweise schaffen, sondern das Kontingente muss kontingenterweise sein. Jetzt ohne solche Fachsprache, Gott ist genauso Gott und genauso verehrenswürdig und großartig und liebenswürdig und hingebensvoll, wenn er nicht geschaffen hätte, zumal wenn er uns nicht geschaffen hätte. So toll sind wir auch nicht, nicht? Man sagen kann, also Gott braucht uns unbedingt und sonst ist er nicht Gott. Also er wäre nicht mehr Gott und wir wären nicht mehr frei und souverän, wenn das notwendig wäre. Und natürlich kann man sagen, der Marx geht mit dem Hegel nicht richtig um, aber wenn da sowas rauskommt, wie dass die Freiheit die Erkenntnis in die Notwendigkeit hat, dann Lenin, dann ist das schon ein Hegelscher Satz. Den stellt Hegel natürlich auf einem ziemlich hohen Niveau heraus, indem er sagt, was nicht aus mir kommt, ist gar nicht meine Freiheit. Wir haben gestern gehört, Unterschied von Freiheit und Willkür. Und das gilt natürlich auch für Hegel, dass er sagt, wenn ich in meinem Leben und Wählen von außen bestimmt bin, bin ich ja nicht frei, wenn mich da Motive bewegen, die Faszination von einem Gegenstand, von einer Person oder so etwas, dann bin es ja nicht ich. Wenn ich wirklich frei bin, kann ich nur handeln aus mir heraus. Also frei bin ich dann, wenn ich das tue, was ich gar nicht lassen kann, weil ich bin. Das ist Hegelsche Dialektik. Dass das dort auftritt, das erklärt zum Beispiel, dass er dann auch das Lieben zurückführt aufs Erkennen. Das macht er auch schon für die Trinität. So macht so eine Bemerkung und sagt, an sich heißt Liebe, sehr schöne Definition, das Selbstbewusstsein, mein Selbstbewusstsein in einem anderen haben. Das heißt Lieben. Da kann man sehr schön drüber nachdenken. Trotzdem, wo werden da die Grenzen sichtbar? Sagt er, ja, aber wie geht das? Sagt er, ja, der Dichter, der kann auch nochmal seine Liebe objektivieren. Und so müsse man sich bei der Trinität auch denken. Dass der Dichter also nicht bloß auf die Geliebte guckt, sondern auch nochmal auf die Liebe guckt und kann die auch objektivieren und das geschieht dort. Das ist eben die Frage, stimmt das so? Und dann kommt er eben zu dem Punkt, dass er sagt, Liebe ist ein schönes Wort, aber Geist ist tiefer. Das Erkennen ist es eigentlich und nicht das Lieben, was das Bestimmende ist. Das kann man jetzt natürlich auch in scholastische und theologische Dimensionen umsetzen und sich in den Streit zwischen Dominikanern und Franziskanern hineinstürzen. Nicht? Das lasse ich jetzt. Das können wir hinterher sehen, was dort geschieht. Aber das ist also, dass er sagt, ich muss die Liebe aufheben in das Erkennen. Lieben ist ein tiefes Wort, aber Geist ist tiefer. Dann taucht wieder die Frage auf, wie frei bin ich im Erkennen? Denn im Erkennen ist ja so, dass ich dort nehmen muss, was ist. Ich kann nicht erkennen, was ich will, sondern erkennen tue ich nur, wenn ich das erkenne, was ist. Das heißt, im Maß, wie wir erkennen, sind wir wirklich gehorsam. Beim Wollen können wir ungehorsam sein. Wir können etwas, was nicht gut ist, einfach für uns zum Guten erklären. Was tun wir dann dort? Aber wer nicht erkennen will, was ist, der hat gar nichts erkannt. Deswegen steckt da nicht, als ob beim Erkennen nicht auch Freiheit notwendig wäre, nämlich die Freiheit zur Sachlichkeit. Das hatte ich ja kurz angesprochen, mal in einer Wortmeldung. Aber die Sachlichkeit heißt gerade, ich bekenne mich zu einem Gehorsam unter dem, was ist. Macht auch Hegel sehr stark, dass er sagt, es kommt nicht darauf an, dass man sich da behauptet, sondern dass man das Endliche sich aufgibt ins Unendliche. Dass es sich opfert. Das ist ganz entscheidend. Er sagt, das Endliche bleiben wir bis hin zum Kontingenzbeweis, dem kosmologischen. Erinnern Sie sich, haben wir ja gestern vorgeführt gekriegt, den kosmologischen Beweis. Da sagt Hegel, falsch ist an der üblichen Darstellung, dass Gott als der Grund für die Existenz der Welt angeführt wird. Er sagt, korrekterweise muss ich sagen, er ist der Grund, in den hinein die Welt zugrunde geht. Denn wenn das Endliche bleibt, solange das Endliche bleibt, ist es ja unendlich endlich. Und das Endliche ist, das Unendliche ist unendlich endlich, weil es seine Grenze am Endlichen hat. Also muss ich so denken, dass das Unendliche sich entäußert ins Endliche hinein, aber das Endliche hebt sich auf ins Unendliche, deswegen heißt es ja endlich. Also, Gott ist nicht der Grund der Welt so, dass er die Welt sein lässt, sondern er ist Grund der Welt, indem er der ist, in den hinein die Welt sich als ihren Grund wieder aufhebt. Deswegen spielt er mit dieser Redensart von zugrunde gehen. Wer in seinen Grund geht, geht zugrunde. Das ist auch der Grund, warum die Leute so Abstand vom Grund halten, nicht? Oder vom Göttlichen. Alttestamentlich heißt das, Gott sehen heißt sterben. Oder die Leute lieber leben wollen, gucken sie weg. Nicht? Das muss man noch mit auch hineinnehmen. Gegenüber so dem ganzen Reden vom lieben Gott und dass man so gut aufgehoben ist oder so. Aufgehoben natürlich im Hegelschen Sinn. Abgeschafft, emporgehoben und gerade darin bewahrt. Also, dass solche Dimension dort mit hineingehört, hat mich also immer berührt, wenn man die Psalmen liest oder diese Texte, dass einerseits gewusst wird, Gott sehen heißt sterben und dauernd ruft der Beter, Herr, zeige mir dein Angesicht. Also man kann das ewige Leben genauso gut ein ewiges Gestorben sein nennen, schon deswegen, weil man nur unsterblich ist, wenn man gestorben ist. Das ist ja der Gewinn durchs Sterben, nicht? Wer gestorben ist, stirbt nicht mehr. Das ist also da hineingehört. Aber ich kann die ganze Ewigkeit denken als ein ewiges Ersterben, als ein ewiges Leben. In der Umgangssprache sagt man, ich bin ganz weg. Und wann ist der Mensch mehr da, als wenn er ganz weg ist? Also wenn man diese Dimension damit hineinnimmt und sagen würde, es ginge um so etwas, da sieht man, da steckt schon einiges drin, das dort gegeben ist. Deswegen sage ich, der Hegel ist einerseits faszinierend, aber soll man sich nun da wirklich so ganz drauf einlassen, dass das so aussieht, dass ich finde, am deutlichsten wird es an zwei Punkten und die will ich ansprechen. Das eine ist, dass Hegel das Böse nicht wirklich als das Böse denkt, wobei es mir jetzt nicht ums Böse geht, sondern ums Gute. Aber das wird am Bösen sichtbar. Und das Zweite, dass er den anderen nicht als anderen denkt, sondern als bloßes Nicht-Ich. Das hängt beides miteinander zusammen. Ich hatte begonnen damit zu sagen, Identität, und dann gehört zur Identität auch die Nicht-Identität, denn eine bloße Identität, die vor der Nicht-Identität flieht, da hat Hegel recht, das ist ja eine ängstliche, eine arme, keine echte Identität. Die muss ja immer fürchten, dass sie da überführt wird, dass sie entlarvt wird, dass sie zugrunde geht. Eine wirkliche Identität muss die Identität mit sich einschließen. Und das macht er am Selbstbewusstsein klar. Ist es unangenehm, Krach mit Feinden zu haben? Ist es unangenehmer, Krach mit Freunden zu haben? Am unangenehmsten ist der Krach mit sich selbst. Aber wenn man Krach mit sich selbst hat, sieht man, wie stark das Selbst ist. Hegel nennt das dann, ich bin der Kampf. Weil ich mit mir selber im Clinch liege, zeigt sich, welche Kraft mein Selbst hat. Der Selbstwiderspruch, die Auseinandersetzung mit einem Selbst, ist die eigene Kraft des Selbst. Ein Stein, der liegt nur einfach rum. Nicht? Während ein Bewusstsein, der Mensch in dieser Form im Nein mit sich steht. Und jetzt sagt Hegel, die schärfste Form von Nicht-Ich ist das Böse. Soweit, so gut. Jetzt kommt der nächste Satz, dass er sagt, das Böse soll nicht sein. Das sagt eigentlich das Wort Böse. Aber da fügt Hegel jetzt ein, es soll nicht in dem Sinn nicht sein, dass es nicht geschehen soll, sondern es soll in dem Sinn nicht sein, dass es nicht bleiben soll. Also es muss geschehen und aufgehoben werden. Das ist ein Punkt, wo ich meine, wo man ganz scharf protestieren muss und sagen, wenn man, das darf man nicht übernehmen. Ich habe mit Hegelianern auch diskutiert, in der Weise, sie sagen, regen Sie sich nicht so über Auschwitz auf, wer weiß, was man in 300 Jahren dazu sagen muss. wird. Das ist ein notwendiger Entwicklungsschritt, der eben durchmessen werden muss. Wo ich dann gedacht habe, auf der Stufe können wir jetzt nicht mehr weiterreden, wenn man das so einführt. Auch das mache ich wieder darauf aufmerksam, denken viele Christen so. Und nicht bloß am Karsamstag, bei nämlich einer ganz gefährlichen Auslegung des Wortes Felix Culpa. Wer von normalen Christen identifiziert sich schon mit dem älteren Bruder? Die sind natürlich alle beim jüngeren Bruder. Jeder macht erstmal sein Vermögen drauf und treibt sich da im Leben herum und weiß, es macht ja alles nichts. Zu Hause wartet ja schon das Hochzeitskleid, der Ring und das Kalb. Das ist das Schlimme, dass die Christen alle die Bibel kennen, nicht? Also, sagen wir so, was liegt da eigentlich schon drin und zugrunde? Felix Culpa. Gott muss noch mir dankbar sein, dass ich mich daneben benommen habe, damit er zeigen kann, wie gnädig er ist. Perverser geht's doch gar nicht. Sie merken, das ist nicht bloß Hegel, was ich hier sage. Hegel bringt es nur auf ein unglaubliches Niveau und in aller Klarheit durchgeführt. Das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern das, was nicht bleiben soll. Dass die Leute denken, man kommt nur deswegen nach oben in die Heiligkeit, wenn man erstmal in den Grund fährt, dann hat man so viel Schwung, damit man dann richtig so auf der, so wie bei den Flugschanzen, ne, beim Skispringen, dass man dann so richtig raus kann. Das kann es doch nicht sein. Das haben sie aber hier auf hohem Niveau, was leider viele Christen so auch denken. Also ich kann zwar sagen, Felix Culpa senso positivo. Ist toll, also aus so etwas schlechthin überflüssigem, perversem und zu überhaupt nichts Brauchbarem wie der Schuld, Gott sogar noch was machen kann. Das ist wahr. Aber zu sagen, das wäre besser als die Unschuld, das ist alles auf den Kopf gestellt. Und das ist das, was man hier drin steckt, auch mit drin steckt. Und das meine ich, wird jetzt nochmal positiv sichtbar, wenn Hegel eben spricht von der Logik der Freiheit und auch dem spekulativen Karfreitag. Also dieser Gedanke, dass genau diese Trennung und der Tod hingehört, was wiederum ganz nah daran ist, lesen Sie Johannesevangelium, das Kreuz ist der Ort der Erhöhung. Was heißt Erhöhung? Sowohl an den Pfahl hinaufgezogen werden, wie verherrlicht werden. Das ist eins. Natürlich ist das eins. Und darauf kann sich Hegel berufen. Aber die Frage, ist das jetzt also die innere Logik, das ist eine Dialektik, oder ist das ein Geschehen der Freiheit gegen das, was eigentlich dort drin steckt, dass das erstaunt und wunderlich bleibt? Sie hatten schon zitiert, Spinoza nil admirari, sich über nichts wundern. Und Spinoza ist natürlich der Stammvater aller dieser Dinge hier. Nur, dass Hegel sagt, das muss man jetzt noch dynamisieren, muss von der Substanz zum Subjekt gehen. Aber das ist der Boden, auf dem wir stehen, natürlich. Der dort da ist. Also der andere. Was ist der andere? Wenn ich den anderen denke als bloß nicht ich, dann muss ich eigentlich den anderen als einen Umweg zu mir benutzen. Eigentlich muss ich bei mir ankommen. Wiederum meine Rückfrage an die Tradition. Beim Heiligen Thomas heißt das Reditio Completa. Man muss zu sich zurückkehren. Und gestern haben wir gehört, erst muss man sich lieben, damit man den anderen lieben kann. Ich bin da strikt dagegen. Aha, gut, können wir uns ja gleich darüber streiten. Ne? So habe ich es gestern gehört. Ja, so ist. Welche ist jetzt die Primäre davon? Ja, eben. Ne? Welches ist die Primäre davon? Kann man die so nebeneinander stehen lassen? Oder ist es jetzt bloß transzendentalphilosophische Verbohrtheit zu sagen, ich brauche ein Prinzip der Synthese? Und da kenne ich aus der Tradition viele Texte, die sagen, das Muster ist die Selbstliebe. Wenn ich ja darauf bestehe, sagen, nein, lieben heißt eben den anderen lieben, deswegen bin ich auch froh, dass ich an Trinität glauben kann. Denn in der metaphysischen Sprache wird ja so gesagt, Gott liebt sich selber und das ist in dem Fall nicht unanständig, weil er höchst liebenswürdig ist. Wenn ich dann sage, der Vater liebt den Sohn und Vater und Sohn den Geist und Vater und Geist den Sohn oder so, ich habe also kann ich die ekstatische Liebe in einer anderen Weise unterbringen. Aber wie dem sei, können wir uns ja hinterher darüber streiten, deswegen werden schon wieder wach, trotz Hirschragu, nicht? Also guck, wie ist das also mit den Punkten dort? Nur den Kern nochmal. Also bin ich auf dem Weg zu mir, denke ich, Bewusstsein vom bei mir sein und die Höhepunkt von Bewusstsein als Rückkehr zu mir. Mir scheint das eben so ein griechisches Erbe zu sein. Oder denke ich den Höhepunkt von Bewusstsein, Freiheit als außer mir sein? Also Hegel entwirft es ganz klar anders, sogar bis hin auf Gott selber. Das ist der berühmte Schluss der Phänomenologie des Geistes. Das Absolute arbeitet sich durch uns hindurch und kommt am Ende bei sich selber an. Und das, was für das Absolute gilt, das gilt natürlich dann für die Vernunft, für den Menschen ordentlich auf allen Stufen wieder, dass man aus sich erst herausgeht oder immer schon draußen ist und dann zu sich zurückkehrt als eigentliches Modell. Genau wie in der Religion, viele Leute sagen, in der Religion geht es um unser Heil und Gott ist das Mittel zu unserem Heil. Wenn ich behaupte, nein, die Spitze von Religion ist die selbstvergessene Anbetung des Heiligen. Das ist ein ganzer Gegenbegriff zu dieser Idee, die dort zugrunde liegt. Ob ich Bewusstsein denke als bei mir sein und zu mir zurückkommen, ob ich die Freiheit auf die Vernunft zurückführe, wie die Tradition, oder ob ich sage, die Vernunft ist im Moment an der Freiheit. Und die Freiheit habe ich, um mich hingeben zu können. Dass das zugleich mich auch erfüllt, das ist geschenkt. Aber alles hängt daran, dass das nicht das Ziel ist. Das wäre der Punkt. Also für Hegel ist klar, wir sind unterwegs durch den anderen zu uns. Demgegenüber würde ich sagen, im Blick schon auf den Menschen als solchen, das Ich hat es nicht mit einem anderen zu tun, mit dem alter Ego, dem anderen Ich, sondern das Ich selber ist erst ein anderer. So wie es im letzten großen Buch dann Paul Ricoeur geschrieben hat. Das Ich selber ist ein anderer, denn wir sind wachen auf als das Du von jemand anderem. Das ist das Erste, wie wir überhaupt da sind. Wir sagen erst ich, nachdem zu uns du gesagt worden ist. Ich meine, wir sagen weder ich noch du, sondern nehmen unseren Namen, aber nicht deswegen, weil wir das etwa nicht wüssten, sondern weil das so schwierig ist mit dem Ich, das da so auf alle Leute verteilt wird. Das ist mehr ein sprachliches Problem. Nein, nein, das Ich ist zuallererst ein Du, eines anderen Ich und nicht erst ein Ich, das über das Du zu sich kommt. Also das Ich ist ein Du, wenn man das wüsste, dass man so immer schon an dieser zweiten Stelle eigentlich steht, dass wir nur da sind als angerufen und angeredet, dann meine ich, würde alles sich anders darstellen und dann würde auch das, was Geheimnis heißt oder so, sich nochmal neu denken lassen in einer ganz anderen Weise, die dann auftauchte. Aber jetzt ist es auch schon 14:30 und ich höre auf.